Ja, herzlich willkommen zu unserem letzten Vortrag in der letzten Session des Tages hier in diesem Raum. Ein Vortrag über den QGIS Web Client von Sandro Mani. Und bevor wir starten, möchte ich Sie darauf hinweisen, Sie können Ihre Fragen stellen. Am besten machen Sie das über den Link in diesem Manualist-System. Den Link haben Sie bekommen gestern per E-Mail. Und dort können Sie Fragen stellen, aber auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuschauerinnen an dem Bildschirm zu Hause. Genau, und wir sammeln die. Sie können die dann, wenn es viele Fragen gibt, können Sie die sogar upvoten, sodass die wichtigen Fragen dann eben, oder die meiste Zustimmung erfahren, dann eben auch hier gestellt werden. Gut, wir freuen uns jetzt auf den Vortrag von Sandro Mani.
Also, Dankeschön und herzlich willkommen zum Vortrag Neues aus dem Projekt vom QGIS Web Client 2. Mein Name ist Sandro Mani, ich arbeite bei der Firma SourcePool AG in Zürich. Ganz kurz zur Firma. Wir sind eine GIS-Firma. Wir arbeiten mit QGIS. Wir sind 4 Kernentwickler. Wir bieten eine langfristige, unterstützte Version von QGIS als QGIS Enterprise an. Wir entwickeln CADAS Albireo, ein Derivat von QGIS, und wir sind auch im WebGIS tätig und haben QGIS Web Client 2, Thema von heute, und QGIS Cloud, eine Special Data Infrastructure, die auf QVC basiert. Inhalt, kurz eine Anführung zum QVC und dann zu den QVC Services. Den ersten Teil und dann den zweiten Teil, was jetzt in den letzten Monaten neu im Projekt passiert ist. QGIS Web Client 2 ist im 2016 entstanden und ist die offizielle Webanwendung zum QGIS. Das Ziel war, eine moderne und responsive Anwendung zu schreiben mit aktuellen Technologien. Wir basieren auf OpenRS und React.js, und ein anderes großes Ziel war eine Plugin-Architektur, modular, das heißt einfach erweiterbar mit verschiedenen Komponenten. Einige sind jetzt Teil von einem Core-Repository, und Anwender können dann weiter Plugins dazu entwickeln. Das Ganze sieht so aus, einmal groß, einmal klein, ist eine Kartenanwendung, man hat verschiedene Werkzeuge, man hat ein Werkzeugsmenü, und das Ganze skaliert dann eben auf kleine Bildschirme, sodass auch dort benutzbar ist. Wie ist eigentlich das Ganze so im Kern aufgebaut? Das Ziel ist, man hat ein QGIS-Projekt, das man mit QGIS Desktop gestaltet. Man fügt dort Ebenen hinzu, man stylt diese Ebene, man definiert Druckvorlagen, man liefert das Ganze dem QGIS-Server, und der liefert das Ganze dann als WMS aus, und der QGIS Web Client nutzt diesen WMS, um diese Karte darzustellen. Und somit ist eigentlich das Ganze sehr eng an QGIS gekoppelt, beziehungsweise QGIS Web Client 2 benutzt wirklich auch spezifische Erweiterungen von QGIS Server, um die Funktionalität anbieten zu können. Im Kern, was bietet er an? Man hat Themen, das sind eigentlich lediglich QGIS-Projekte, die dann im QGIS Web Client als Themen zur Auswahl stehen. Man hat einen Layerbaum, wo man die verschiedenen Ebenen einschalten, ausschalten kann. Man kann Objekte abfragen über GetFeatureInfo, man kann suchen über konfigurierbare Suchdienste, man kann messen, man kann skizzieren, man kann Zustände der Karte über Permalinks teilen. Die Geolokalisierung wird unterstützt, also die Anzeige der Position in der Karte. Man kann drucken als PDF, das nutzt die QGIS-Server-proprietäre GetPrint-Erweiterungen. Man kann Ebenen vergleichen, also die oberste Ebene mit der Rest der Karte. Man kann externe Ebenen anbinden, und dann gibt es noch eine JavaScript-API, um mit externen Anwendungen zu interagieren. Das Ganze, was jetzt so aufgelistet wurde, ist eigentlich das, was der QGIS Web Client bloß auf Basis von QGIS Server kann. Und das ist eigentlich eine statische Anwendung, die kann man als JavaScript, sag mal, Applikationsbundle auf einem Webserver deployen und laufen lassen. Das findet man als, sag mal, jetzt der QVC-Teil auf GitHub unter der QGIS QVC Demo App. Was aber jetzt zusätzlich noch gibt, sind die QVC Services. Das heißt, alles, was jetzt der QGIS Web Client kann, noch viel mehr, aber dazu braucht man zusätzliche Dienste, und die werden in diesem QVC Services Ecosystem gemanagt. Kurze Services sind also Microservices, kleine Dienste. Jeder Dienst eine Aufgabe für sich, ist so das Konzept. Und diese kommunizieren über eine REST-HTTP-Schnittstelle miteinander, sind hauptsächlich Python-Flask-Dienste. Und das Ganze kann auch sehr einfach als Docker-Images-Containers deployed werden. Oder man kann auch das Ganze selbst aufsetzen mit seinen eigenen Technologien, also Apache VSGI oder gemäß den eigenen Anforderungen. Die Architektur, man hat den Browser, davor gibt es ein API-Gateway, der die Anfragen weiterleitet. Die größte Komponente oder die Hauptkomponente ist der MapViewer, die liefert die Karte aus. Und dann gibt es viele weitere Dienste, die spezifische Anfragen beantworten. Zum Beispiel gibt es die Authentifizierung, um die Benutzer zu authentifizieren. Es gibt ein Administrierungswerkzeug, das Admin-GUI. Und dann gibt es viele weitere Dienste, um Zusatzfunktionen anzubieten. Und hinten gibt es dann der Cookie-Server mit der Geodatenbank. Und vielleicht noch interessant zu sehen, es gibt diesen OGC-Service. Das ist ein Proxy vor dem Cookie-Server, der validiert sämtliche Zugriffe auf die Benutzerrechte, die konfiguriert werden. Und somit können auch geschützte Ressourcen gemanagt werden. Was ist jetzt oder was kann jetzt damit mehr erreicht werden als bloß, wenn man den Cookie-Server benutzt? Man kann eben Benutzer und Ressourcen verwalten, es gibt Authentifizierung, es gibt eine Volltextsuche, es gibt Editieren, also man kann direkt im Client Geodaten editieren auf einer PostGIS-Datenbank. Man kann kompakte Permalinks in einer Datenbank speichern, also jetzt nicht so eine lange URL, sondern auch so ein kleiner Hash. Man kann ein Höhenprofil berechnen. Man kann personalisierte Vorlage für die Get-Feature-Info, Objektinformation hinterlegen. Man kann Dokumente über Jasper generieren und man kann Map-Info, positionsabhängige Informationen in der Karte darstellen via Rechtsklick. Kerndienste, eben der OGC-Service, wie ich vorhin kurz erwähnt hatte, ist eigentlich der Proxy zwischen dem Cookie-Server und der Karte, der stellt sicher, dass alle Anfragen berechtigt sind. Der MapViewer liefert dann die Karte, also die Kartenanwendung aus und die Konfiguration abgestimmt auf die Rechte des Benutzers, der die Karte aufruft. Das Admin-GUI ist das Backend, wo sämtliche Benutzer und Ressourcen verwaltet werden. Und Config-Generator ist das Werkzeug, welcher sämtliche Konfigurationen aus verschiedenen Quellen generiert und statisch ablegt, also die Konfigurationsquellen, zum einen die Capabilities der Projekte, wo die Cookie-Server ausliefert und dann die Konfiguration, die der Administrator manuell erzeugt. Das wird dann alles statisch als JSON-Dateien hinterlegt und von den verschiedenen Diensten verwendet. Authentifizierung ist ein wichtiges Thema und hier ist das Ganze modular aufgebaut. Schlussendlich muss der Dienst bloß JWT-Tokens ausstellen, wie er das macht oder woher die Information kommt. Das ist oder macht der Dienst für sich. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder über eine Benutzerdatenbank oder auch über Active Directory oder weitere Technologien. Grundsätzlich muss einfach dann der Authentifizierungsdienst diese JWT-Tokens ausstellen. Es gibt einige weitere Dienste, die hier in der Übersicht stehen. Eben der Data Service ist der, der das ganze Editieren ermöglicht. Es ist eine Schnittstelle zwischen einer PostGIS-Datenbank und einer Webanwendung. Schickt die ganzen Objekte als GeoJSON hin und zurück und ermöglicht so das Editieren in der Karte. Permalink löst und speichert diese kompakte Permalinks auf. Volltextsuche haben wir jetzt auf Basis von Apache Solr implementiert. Die Map-Info, der Map-Info-Service, diese Rechtsklick-Funktion in der Karte, der kann auch von der Datenbank Informationen ausliefern und dann positionsabhängig der Web-Anwendung liefern. Das Ganze bieten wir, wie vorhin erwähnt, auch als Docker-Containers an. Der große Vorteil darin besteht, dass jedes Image ist eine eigenständige Konfiguration sozusagen, dessen Vollständigkeit garantiert ist. Das Host-System muss nur bloß in der Lage sein, diese Containers auszuführen. Alles weitere wird gegeben. Und eine weitere Möglichkeit oder zur weiterer Automatisierung von dieser Docker-Umgebung ist dann Kubernetes eine Möglichkeit. Gut, dann der spannende Teil jetzt, was Neues in diesen letzten, sagen wir mal, 5-6 Monate passiert, ist einiges passiert. Vielleicht, sagen wir mal, sicher ein interessanter Punkt, wir haben jetzt ein Long-Term-Release angeführt. Das ist ein Release, den wir ein Jahr lang mit Bugfixes versehen werden, aber keine neuen Features dazu. Also hauptsächlich an die gewendet, die auf Stabilität angewiesen sind und auch ein bisschen warten können, bis sie die neuen Features haben. Diese sind mit diesen LTS-Tags getaggt, also sowohl die Branches heißen so, als dann auch die Docker-Images auf Docker Hub. Jetzt sind wir bei Version 2023.x und x ist 0, 1, 2, wird einfach laufend erhöht. Und diese sind eben auf Docker Hub verfügbar. Und die, sag mal, die alte Versionierung, die bleibt erhalten. Das heißt, jedes Mal, wenn wir eine Brand New Image releasen, wird dieser als mit dem Versionierungsformat Jahr, 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 Monat, Tag weiterhin auf Docker Hub verfügbar sein. Was jetzt Funktionen an sich betrifft, wir haben die Möglichkeit angeführt, Farbschemen zu definieren in QVC. Das war vorhin auch schon ein bisschen möglich, aber nicht so wirklich ausgereift. Jetzt ist das Ganze mit einer Handvoll so 15 CSS-Farbvariablen ist das Ganze konfigurierbar und man kann somit wirklich ein eigenes Farbschema einfach definieren. Ja. Dann Time Manager gab es schon in einer einfachen Version, sag mal im Sommer. Jetzt haben wir das Ganze noch erweitert. Man hat eine unendliche Zeitleiste. Man hat man kann das Ganze auch nicht linear darstellen. Wir haben so eine Objektdarstellung eingeführt, wo man den Zeitraum der verschiedenen Objekte sieht. Und hierzu würde ich gerade mal erwähnen, morgen gibt es dann eine Thema-Session, glaube um 11 Uhr. Und da können wir das Ganze noch im Detail demonstrieren. Kartenlegende ist auch ein Feature, welches gefragt wurde. Ist so eine Komponente, die einfach den aktuellen Zustand oder die Legende entsprechend dem aktuellen Zustand auf der Karte darstellt. Man kann auch entscheiden, ob man alle sichtbaren eben oder nur die im aktuellen Maßstab sichtbar sind oder nur im aktuellen Ausschnitt sichtbar sind. Zeichnungswerkzeuge wurden stark erweitert. Es gibt neue Geometrieformen, Ellipse, Quadrate, Rechtecke. Man kann jetzt die Zeichnungen skalieren, rotieren. Es gibt die Möglichkeit, Bemaßung in der Zeichnung direkt einzublenden und auch die Möglichkeit, die Koordinaten numerisch anzugeben mittels einem Formular. Routing ist eine ganz spannende Neuheit und brandneu. Wir haben jetzt Routing auf Basis von Valhalla implementiert. Da würde ich am besten auf die morgige Demo-Session verweisen. Es gibt viel zu viel zu erwähnen, was ich jetzt zeigen kann. Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, Routen zu berechnen, Erreichbarkeiten zu berechnen, also Isochronen. Und dann werden die Zeichnungen in der Karte dargestellt, die Weganweisungen. Und man kann noch oder beliebig viele Routenpunkte definieren und das Ganze dann auch exportieren als GeoJSON. Barrierenfreiheit. Es gibt jetzt die Möglichkeit, für sämtliche Aktionen Tastenkürzel zu definieren in der Konfiguration. Dann gibt es ein neues Hochkontrast-Farbschema. Das ist verbunden mit der Diskussion zum Personalisieren des Farbschemas vorhin. Objektexport ist vielleicht eine Nischenfunktion. Man kann eigene Exportfunktionen definieren, die dann in der Feature-Info integriert werden, wenn man jetzt ein spezifisches Format für eine spezifische Anwendung benutzt oder wünscht. Authentifizierung. Es gibt jetzt die Möglichkeit über WMS Basic Authentication die Karten direkt vom Registry Service zu beziehen für Drittanwendungen. Und es gibt einen neuen OpenID Connect Authentifizierungsdienst, der auf GitHub verfügbar ist. Was jetzt mich als, sagen wir mal, Konfigurator noch besonders interessiert, vorhin hat man im Config.js immer eine lange Konfiguration für Desktop und dann praktisch selber nochmals für Mobile. Jetzt gibt es die Möglichkeit, einen gemeinsamen Konfigurationsblock zu definieren und dann nur die, sagen wir mal, die Differenzen für die verschiedenen Zielgeräte zu übersteuern. Dann gibt es noch einiges, was noch spannend ist, was ich in Florenz vorgestellt habe. Plus die spannendsten, vielleicht noch kurzer Übersicht. Es gibt seit letztem Jahr die Möglichkeit, interaktiv zu snappen in der Karte beim Zeichnen, Editieren und beim Messen. Es gibt eine Attributtabelle, die als Editierfunktion angeboten wird. Und es gibt auch eine neue Objektformularfunktion, die parallel oder sagen wir mal als Ersatz zur Feature-Info angeboten wird und jetzt nicht mehr über WMS Get Feature Info arbeitet, sondern direkt über den Data Service und somit auch das Editieren innerhalb des Formulars erlaubt. Ein paar Referenzen, es gibt eine Homepage auf QC Services GitHub.io, wo auch sämtliche Dokumentationen entstehen. Es gibt die zwei Hauptrepositories, einmal die Demo-App und einmal QC Docker als Beispielkonfiguration vom ganzen Ökosystem. Und dann gibt es einige Beispiele, die online sind, unter anderem unseren Demo-Server auf qc2sourcepool.ch. Damit wäre ich, glaube ich, relativ pünktlich am Ende und bedanke mich und wenn es Fragen gibt, gerne. Ja.
Vielen Dank, das war überpünktlich.
Ja, zu pünktlich.
Ja, hast noch 30 Sekunden.
Ui.
Wir haben sogar eine Frage bekommen. Über welchen Standard wird das Editieren ermöglicht? Wird WFST genutzt?
Nein, das ist eine GeoJSON-basiertes Format, das direkt mit dem Data Service kommuniziert. WFST haben wir jetzt nicht implementiert.
Okay, haben wir hier im Raum noch weitere Fragen? Hand hoch. Keine Fragen mehr. Gut. Ich habe auch keine. Alle meine Fragen wurden beantwortet auf den letzten Folien. Von daher. Ja, dann schließen wir diese Session hiermit. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Wer gebucht hat, ab 18 Uhr findet die Abendveranstaltung statt. Es gibt nur noch eine kleine Hürde, wir müssen noch aufbauen. Und wer jetzt feststellt, dass er den ganzen Tag zu viel rumgesessen hat, der ist natürlich herzlich eingeladen, mit anzufassen, Tische dahin zu räumen, wo sie hin müssen. Ein Plan hängt aus an der Infotafel im Foyer. Vielen Dank, dass Sie hier waren und hoffentlich sehen wir uns morgen wieder.